von der ersten Reihe aufgefallen heute. Leck, ist das schön, wie ihr singt. Das hat so richtig schön getönt. Nachteil, es wird ein bisschen schwieriger, in Worship reinzukommen, anstatt einfach zu hören, wie schön das ist. Richtig schön, ich habe es gerade so genossen, der Worship. Danke auch, Band, dass ihr uns da so mitgenommen habt. Ich freue mich mega, über das Thema zu reden. Ich freue mich, zu predigen. Und es ist umso schöner, wenn einem das Thema selber auch so begeistert. Wenn es nicht einfach ein Serienkonzept ist, das man muss nehmen muss und dann dort darüber Predigt schreiben. Nein, ich finde wirklich, die Bibel ist etwas, das mich zutiefst begeistert. Und ich hoffe, dass das auch ein Stück weit, dass ich das überbringen darf, dass ich euch mitgeben darf. Und ich kann euch, glaube, versprechen, heute werden wir recht praktisch. Wir werden eintauchen, wie können wir an die Heilige Schrift hergehen. Wie können wir sie lesen? Gibt es vielleicht Sachen, die wichtig sind, dass ich die weiss? Genau. Und wenn du die Predigt von letzter Woche vom Roman noch nicht gehört hast, dann ermutige ich dich, hey, hör sie doch noch an. Ich glaube, es hat viele Parallelen zwischen den drei Predigten von letztem Mal, heute und von der nächsten. Und sie können uns wie so ein grosses Bild über die Bibel geben, über die Heilige Schrift. Also, wie können wir, heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir die Bibel ganz praktisch angehen, wie können wir sie lesen. Und ich möchte euch zum Start ein kleines Video zeigen, das mir auf Instagram entgegengetreten wurde, auf meiner Comedy-Plattform Nummer 1, ist sicher bei der einen Tau so bei euch, mit all den Reels und so weiter. Und das Video, ich darf Theologie studieren und das Video hat mich eigentlich recht an dort herren erinnert. Es geht darum, dass wir hier einen Autor haben, irgendwo im 18. Jahrhundert steht es, glaube ich, und der verfasst einen Text, dann wechselt sich und wir sehen den Lehrer in der heutigen Zeit und der interpretiert dann den Text.
Alright, let's keep it simple, no hidden meaning, straight to the point. John ate spaghetti for lunch.
Now, this next passage is particularly brilliant. John ate spaghetti for lunch. Now, spaghetti symbolizes the pain and suffering.
Right.
Genau. Schön, wenn ihr jetzt schon das Erste gelernt habt, dass Spaghetti steht für pain and suffering. Nein. Manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, dass man so einen Text hat und der liest und dann kommt der Lehrer und findet, ja, da sehen wir jetzt das und das, und der Shakespeare hat dort das und das gemeint. Und es gibt tatsächlich auch, dass das auch mal bei der Bibel passieren kann, habe ich manchmal das Gefühl. Aber es kann auch das Umgekehrte passieren. Es kann auch passieren, und vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, du kannst die Bibel nur ernst nehmen, wenn du sie wörtlich nimmst. Wenn du sie genau so nimmst, wie es da steht, und es dann so anwendest. Was heisst es so genau, die Bibel ernst zu nehmen? Ist es wirklich, das wörtlich zu nehmen? Der Roman hat da letztes Mal ein bisschen daraus vorgelesen. Das war noch schwierig, gell? Ist es wirklich, die Bibel so eins zu eins wörtlich zu nehmen? Und wir stoßen recht schnell an Schwierigkeiten, wenn wir das so machen. Und für das möchte ich euch gerade nochmal in eine kleine Action einbinden, wo ihr jetzt euer Handy führen dürft. Und wir werden nachher da vorne fünf Aussagen, sind es glaube ich vier oder fünf Aussagen gesehen. Und ihr dürft die bewerten. Ihr dürft sagen, gilt nicht mehr, ist heute nicht mehr relevant. Oder ihr dürft sagen, mal, das gilt heute noch. Ihr dürft den QR-Code scannen. Ich muss eigentlich nicht mehr sagen, das macht ihr so automatisch. Genau. Und dann könnt ihr dort von 0, dann geht es auf diese Seite, auf eins, auf die andere Seite bewerten. Muss man es wahrscheinlich aktualisieren. Jawohl, da kommen die ersten Sachen rein. Es verschiebt sich auch immer mal wieder ein bisschen, je nachdem, wo das wer seinen Balkan nicht tut. Aber anhand von der Höhe, von der Farbe, sehen wir auch so ein bisschen die Menge, die bewertet ist worden. Gut, ja, die noch dran sind, dürfen es noch machen. Okay, gut. Hey, wir sehen, die einen haben wirklich gesagt, hey, das gilt heute noch. Das ist wichtig, das zählt heute noch. Andere Sachen haben wir gesagt, nein, das ist nicht mehr so wichtig. Und das Unterste, auch eher stark auf der Seite, gilt noch. Ich habe vorhin das Problem angesprochen von wörtlich. Weil das Problem ist, wie ihr seht, die Bibelstellen, die sind alle aus dem genau gleichen Kapitel. Das bringt irgendwie eine Schwierigkeit mit sich. Okay, irgendwie merken wir können nicht einfach alles genau so nehmen, weil dann würde es heissen, wir müssen eigentlich konsequent sein und sagen, dann gilt alles noch oder es gilt alles nicht mehr. Ich vermute, wir würden eher dann auf diese Seite rübergehen. Es gibt Schwierigkeiten. Die Sprache, die Bibel ist in drei verschiedenen Sprachen geschrieben worden. Griechisch, Hebräisch und Aramäisch. Kultur, komplett eine andere gewesen, als wir das heutzutage kennen. Die Umstände und die Zeit ebenfalls etwas ganz anderes. Die Bibel ernst nehmen heisst also nicht, dass ich sie wörtlich nehme, dass ich sie genau so nehme, wie es dort steht und dann das eins zu eins anwende. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Bibel viele Autoren hat. Über 1000 Jahre hinweg ist die geschrieben worden und jeder Autor hat so ein bisschen seine Nuancen gehabt, seine Art zum Schreiben. Und er hat ja unsere Zeit wie noch nicht gekannt. Er hat das geschrieben für die damalige Zeit. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es für die Zielgruppe damals geschrieben ist worden. Und was ich trotzdem begeisternd finde, ist, dass sich durch die ganze Bibel, durch die Autoren, durch die verschiedenen Orte, wo es geschrieben ist worden, die 1000 Jahre sich ein roter Faden zieht, wo ich aber nicht zu viel dazu sagen will. Das ist eher ein Werbeblock auch für nächste Woche. Wie können wir denn an die verschiedenen Textarten angehen, wo die Autoren geschrieben haben? Was gibt es überhaupt für eine? Und was kann mir dort drin helfen, den Kontext zu verstehen? Jetzt tauchen wir wirklich mal noch so in ein paar Fakten ein, ein paar Wissenssachen zu diesem Buch, zu dieser Buchsammlung. Du darfst mal die Grafik, die Statistik bringen. Und zwar ist die Bibel so aufgebaut, dass wir 43% Erzähltext haben. Das ist Geschichtsschreibung im Hauptsächlichen. Das erste Buch Mose zum Beispiel oder das Buch Josua, was darum geht, wie sein Volk Kanaan eingenommen hat. Oder im Neuen Testament die Apostelgeschichte. Ein recht grosser Anteil der Erzähltexte. Wir haben 33% Poesie, sicher das bekannteste von allen Psalmen, Lieder, Gedicht, einen grossen Anteil ebenfalls. Und der dritte grosse Anteil, natürlich, man könnte das alles in Unterkategorien tun, aber mal gross darüber geschaut, sind die Prosa. Das ist wahrscheinlich das Wort, wo viele, wie auch ich, das erste Mal gehört haben. Das sind die Lehrtexte, zum Beispiel Briefe von Paulus oder Reden von Leuten, zum Beispiel das fünfte Buch Mose, ist die Rede von Mose. Genau, das sind die sogenannten Prosatexte. Und wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du die Bibel liest, dann wirst du recht schnell merken, in welchem von diesen Bereichen dass du drin bist. Hey, wir können eine Geschichtsschreibung von einem Gedicht unterscheiden. Auch da, es gibt natürlich mal Momente, wo es mal ein bisschen heikel ist, aber grundsätzlich, das spürst du raus. Und es versteckt sich eine wunderbare Schönheit dort drin. Ich finde es genial, wie Gott die verschiedenen Formen braucht, um sich dort drinnen zu offenbaren. Wenn du Geschichte liebst, nice, dann hast du 43%, die dich anspricht, die dich faszinieren kann. Wenn du gerne Gedichte hast, wenn du gerne Lieder hast, Poesie, hey, dann lies mal in diesen Psalmen, wie sich Gott dort drinnen offenbart. Und wenn es so geht wie mir und du liebst Fantasy, Herr der Ringe allem voran zum Beispiel, dann liest zum Beispiel mal die Offenbarung. Hey, das Buch ist nahe an einem Fantasy, wenn du das so liest. Und ich glaube, es ist eine Schönheit dort drin, dass sich Gott auf die verschiedenen Arten offenbaren kann. Dass er ihre Kreativität, in ihrer Vielfältigkeit zu uns reden kann. Für uns ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Bibel von der damaligen Zeit für die damalige Zeit geschrieben ist. Und dass es nicht einfach ein Sachbuch ist, nicht einfach ein Lexikon, wo du etwas nachschlagen kannst und dann die passende Anleitung findest oder die passende Lösung. Nein, aber es zeigt uns, wie Gott mit den Menschen die Geschichte geschrieben hat, wie er und wie er mit uns umgehen will, vielleicht in gewissen sehr ähnlichen Situationen. Wir wollen einen Schritt weitergehen. Und vielleicht hat sich die Frage jetzt im Verlauf bei dir schon gestellt. So ein bisschen, okay, wenn die Texte von der damaligen Zeit für die damalige Zeit geschrieben sind, da kommt mir natürlich eigentlich ein Motto in den Sinn, als der Region für die Region, könnte man fast ein bisschen sagen. Wenn die Texte so geschrieben sind, was bedeutet es denn für uns? Ganz plakativ gestellt, haben die Texte überhaupt noch eine Relevanz für uns? Ich glaube, dort ist ein bisschen vorgegriffen, definitiv. Sonst würden wir nicht eine ganze Serie über die Heilige Schrift machen, über das lebendige Wort. Wie können wir also die Texte, wie können sie für uns im Alltag relevant werden, wichtig? Wie kann ich an die Bibel herangehen und verstehen, was es für die heutige Zeit bedeutet? Und ich habe das Zitat von zwei Theologen, die ich finde, die bringt es sehr gut, sehr praktisch auf den Punkt. Und ich lese euch das vor. Es ist nicht auf dem Screen. Vielleicht, falls sich jemand noch die Frage stellt, was ein Theologe ist. Ich kann sagen, das ist jemand, der das studiert, der versucht, die Bibel zu verstehen, sich mit dem Hintergrund auseinandersetzt und so weiter. Ich versuche das auch ein bisschen. Der gläubige Theologe behauptet, dass die biblischen Texte zuallererst das bedeuten, was sie damals bedeutet haben. Das heißt, wir glauben, dass Gottes Wort für uns zuallererst genau die Bedeutung hat, die sein Wort für die damaligen Empfänger der biblischen Schriften hatte. Wir haben also zwei Aufgaben. Erstens, und das darfst du auch gerade bringen, wir müssen herausfinden, was der Text ursprünglich bedeutete. Diese Aufgabe heißt Exegese. Zweitens, die zweite Aufgabe, wir müssen es lernen, dieselbe Bedeutung in der Vielfalt neuer oder anderer Kontexte unserer heutigen Zeit zu hören. Diese zweite Aufgabe nennen wir Hermeneutik. Da hören wir jetzt, dass es Theologen geschrieben haben mit Exegese und Hermeneutik, wo die Begriffe hineinnehmen. Und ich finde es zwei sehr, sehr coole Methoden, Aufgaben, wie sie es nennen, dass wir so einen Text verstehen können. Und ich werde mit euch ein praktisches Beispiel machen, wo wir gerade mal so einen Text vornehmen. Und zwar ist das der Matthäus 5, 41, eine kurze Passage von Jesus aus der Bergpredigt, wo er zu den Juden redet. Und er sagt dort, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Okay. Wir gehen zu Aufgabe Nummer 1. Was hat das Wort von Jesus damals bedeutet? Und ja, da hat es mir persönlich jetzt cool, wenn ich mal in ein Buch lesen konnte, was das bedeutet hat. Und ich habe herausgefunden, dass die Juden sind damals ja unter der Herrschaft der Römer waren. Und ein römischer Legionär mit seinem Speer und seinem Rucksack oder wie man dem auch gesagt hat, der hat jederzeit zu einem Zivilist ankommen und konnte sagen, hey, nimm meinen Speer, nimm mein Gepäck, du trägst mir das jetzt eine Meile. Okay, wenn wir das wissen, ist schon mal sehr spannend, weil Jesus nimmt dort einen Bezug auf eine konkrete Situation, die die Juden kennen. Ihnen hat das gerade geschnallt, er bezieht das auf die Römer. Jesus fordert auf, grosszügig zu sein, gerade die doppelte Meile mitgehen und er fordert wahrscheinlich auch noch gerade auf zu dieser Feindesliebe. Weil Juden und Römer sind jetzt nicht gerade Best Buddies gewesen. Darum hat einem Jude sicher auch das dort den Klick gemacht zu dieser Zeit. Wir wissen, was es also früher bedeutet hat. Aufgabe, ich finde Aufgabe ein bisschen ein blödes Wort, aber ich nutze es jetzt gleich, so wie sie das da gesagt haben. Aufgabe Nummer 2, was bedeutet der Text für uns heute? bedeutet er überhaupt noch etwas? Weil ich weiß nicht, wenn es euch das letzte Mal so gegangen ist, ist bei mir schon lange her, als ich in der Stadt rumgelaufen bin und dann ist einer von der Schweizer Armee gekommen und hat mir Sturmgewehr in die Hand gedrückt und gesagt, komm mal schnell mit am Bahnhof. Gibt es bei uns wie nicht mehr. Ich finde aber etwas darin sehr faszinierend von dem Wort von Jesus. Und zwar, glaube ich, kommt da der Aspekt vom lebendigen Wort auch zum Zug. Jesus hat Wort gebraucht, wo für die Juden eine sehr konkrete Situation war, wo sie gewusst haben, okay, das bedeutet Grosszügigkeit und das bedeutet Feindesliebe. Und gleichzeitig für uns, wenn wir das vielleicht nicht wissen, können wir gleich, wenn wir den Text lesen, ich denke, dem einen oder anderen, der den Text schon kennt hat, ist auch auf den Punkt gekommen von der Grosszügigkeit. Vielleicht Feindesliebe weniger. Aber ich glaube, das ist das lebendige Wort, das uns auch an diesem Punkt abholen kann, wo wir es verstehen. Und wenn wir diesen Kontext sogar noch mehr verstehen, dürfen wir noch etwas weiteres entdecken. Die Bibel ist nicht ein antikes Schmuckstück, sondern, wie es im Hebräer steht, das lebendige Wort Gottes voller Leben und Kraft. Der Paulus, der viele von diesen Briefen geschrieben hat im Neuen Testament, er hat die Bibel, das Alte Testament, den ersten Teil davon, auswendig kennt. Und er schreibt über die Schrift, was sie in der heutigen Zeit bedeutet. Klar, er hat sie auch damals geschrieben. Aber ich glaube, das sind Worte, die wir heutzutage auch noch so verstehen dürfen. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Wir sind so, die daraus dürfen lernen oder daraus sollen lernen, aus dieser Schrift. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, wie kann ich denn irgendwie so diesen Kontext ein bisschen verstehen? Die meisten von uns studieren nicht Theologie und haben weiss nicht was für Bücher und so. Glaubt mir, das ist auch anstrengend. Und fragt sich so ein bisschen, hey, wie kann ich denn, wenn ich die Heide Bibel lese, den Kontext verstehen? Oder zumindest einen Annäherungsversuch machen? Und für das möchte ich zu drei Punkten kommen, drei praktische Anwendungen, die dir hoffentlich helfen können. Und der erste ist fast der wenigst praktischste. Und es ist aber gleichzeitig das wichtigste Hilfselement aus der Bibelauslegung. Und zwar ist das Demut. Bibel lesen, Bibel versuchen zu verstehen, braucht immer wieder Demut. Niemand von uns hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, wie man so schön sagt. Weil Gottes Reden durch die Bibel bringt uns so viel verborgene Weisheit und geht über unser Denken hinweg, dass wir nie an dem Punkt werden, wo wir sagen können, wir haben es begriffen. Hey, es fordert Demut. Immer wieder, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich es gecheckt, dann auch mal wieder sagen, ah, vielleicht könnte es aber auch ein bisschen so gemeint sein. Und das ist okay. Und wegen dem musst du nicht alles über den Haufen rühren oder so, sondern das, was du im Moment verstehst, hey, das ist genug. Das, was du im Moment verstehst, das ist genug. Und ich finde es faszinierend, wie Gott zu jedem Einzelnen kann reden durch das lebendige Wort. Und ein kleines Beispiel, es ist ehrlich gesagt ein extremes Beispiel, aber einfach ein cooles Beispiel. Wenn wir einmal auf Bulgarien gehen, in Bresnica lebt ein Pastor, der heisst Toschko. Der Mann, soweit ich weiß, ist er nie in die Schule. Er kann auf jeden Fall nicht lesen. Er hat nie die Möglichkeit gehabt, zum Lernen zu lesen. Crazy Fact, der Dude kann die Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber Gott offenbart sich durch das lebendige Wort jedem, der sich damit beschäftigt. Das, was du entdeckst, das ist genug, das reicht. Der zweite Punkt, auf den Kontext achten. Wie kannst du dich auf den Kontext achten? Wie kannst du ihn mehr verstehen? Du wirst, was klar ist, du wirst den Kontext nie so verstehen oder auf einen Schlag wissen, wie das ausgesehen hat und wie die Kultur funktioniert hat und so. Das kommt Stück für Stück immer mehr. Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich mich auf Details achte beim Lesen. Details, die die ganze Situation umschreiben. Ich mache oftmals nachher die Augen zu, stelle mir das bildlich vor, hey, wie hätte es ausgesehen? Wenn ich der Jünger wäre, wie hätte ich dort drin reagiert? Vielleicht kann dir das auch helfen, dass du mal die Augen zumachst, dich versuchst, dort rein zu versetzen, um irgendwie zu verstehen, wie das dort aussieht. Und der dritte Punkt ist eine Frage. Eine Frage, die ich glaube, ist wichtig, wenn wir die uns zum Anfang des Bibellesens stellen. Und zwar ist das, was steht in dieser Bibelstelle und was wird Gott damit sagen? Oder was erfahre ich über das Wesen von Gott? Ich möchte ein bisschen einen Gegensatz aufzeigen. Ich glaube, wir sind sehr oft gut, die Frage ein bisschen anders zu formulieren. Und zwar, was steht in dieser Bibelstelle und was bedeutet es für mich? Ich möchte dich ermutigen, diese Frage mal für den Moment auf die Seite zu schieben und dir die Frage zu stellen, was steht in dieser Bibelstelle und was will Gott damit sagen? Wieso, glaube ich, ist das so wichtig? Es eröffnet uns die Möglichkeit, dass Gott durch die Heilige Schrift, durch sein Wort kann reden. Wir stellen unsere Sicht mal auf die Seite stellen und lassen Gott einfach den Freiraum, dass er kann reden, dass er das kann sagen, was ihm wichtig ist durch sein Wort. Und natürlich darfst du dir nachher die Frage stellen, was bedeutet jetzt das für mich im heutigen Alltag? Darfst du dir Gedanken dazu machen? Möchte ich etwas aus dieser Bibel rausholen? Oder lasse ich Gott durch die Bibel zu mir reden? Möchte ich ermutigen, dass du die Frage mal stellst, das nächste Mal, wenn du die Bibel vornimmst, wenn du anfängst zu lesen. Ich hoffe, dass der eine oder andere praktische Punkt dir helfen kann, für dein Bibellesen das Wort besser zu verstehen. Und was ich nochmal betonen will, das, was du lernst, das ist genug. Das hat Gott für dich parat gemacht. Das lebendige Wort. Und gleich die Schönheit zu sehen, von, es geht immer weiter. Es dürfen noch mehr Aspekte kommen und er dir darf zeigen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Bibel, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, das Buch zu lesen, die Büchersammlung, die so vielfältig ist, die viel zu gross ist eigentlich für unser Denken und gleich dürfen wir Schritt für Schritt von dir lernen. Herr, wir wollen hören, was du durch dein Wort sagen hast. Was du willst, dass wir hören, was wir lesen und unsere Sicht fürs Erste auf die Seite stellen, Herr. Und ich bitte dich auch für die Stellen, die wir nicht verstehen, dass sie uns nicht aus der Bahn rühren oder dass wir irgendwie finden müssen, es macht überhaupt keinen Sinn, sondern dass wir mit dem an den Schlag kommen, das auszuhalten. Und zu entdecken, wie du handelst. Ich bitte dich für Freude, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir eintauchen dürfen, wenn es, ja, für all die, die gerne die Augen zumachen und sich das vorstellen, Herr, bitte ich dich, dass wir so richtig dürfen in die Welt eintauchen, um auch da dich mehr und mehr zu verstehen. Ich möchte dich loben und preisen für den, wo du bist, für wie du den roten Faden spannst, für wie du einen Weg mit uns gehst. Amen.